Wir reden heute über ein Osterlied, über das Osterlied. Es heißt, Christ ist erstanden und steht im Gesangbuch unter der Nummer 99. Beim Text ist im Gesangbuch notiert Bayern, Österreich, 12. bis 15. Jahrhundert und ähnlich weit ist die Zeitspanne, die bei der Melodie angegeben ist. Da haben wir eine Angabe aus dem 12. Jahrhundert und dann noch eine aus dem 16. Jahrhundert. Wir dröseln das dann noch ein bisschen auf. Das Lied Christ ist erstanden ist das Tageslied für die Osternacht und wie immer begrüßen euch an den Mikrofonen
Martina Hagt, Arbeitsstelle Kirchenmusik,
und ich heiße Katrin Mette, ich bin Pfarrerin in Sachsen.
Und heute zu Gast
Ulrike Pippel, Kirchenmusikerin aus Leipzig.
Ulrike, das ist super schön, dass du unser Gast bist, denn auch wenn es unsere Hörerinnen und Hörer nicht ahnen, sie kennen dich bereits. Du hast weit über 15 Lieder eingesungen, die in unserem Podcast schon eine Rolle gespielt haben, und hast uns mit deiner Stimme, dem schönen Klang hineingenommen in Text und Melodie. Ja, das ist wunderbar. Ganz herzlichen Dank schon mal dafür und schön, dass du heute bei uns bist. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist 1988 geboren in Mühlhausen im Thüringischen. Du arbeitest derzeit als Kinder- und Jugendkantorin des Kirchenbezirks Leipzig und bist auch Kantorin im Leipziger Süden. Du hast Kirchenmusik in Halle an der Saale studiert und danach an das Kirchenmusikstudium ein Lied- und Oratorium-Gesangsstudium angeschlossen. Du hast als Chorleiterin und Kirchenmusikerin auch schon während und vor deiner Stelle hier in Leipzig gearbeitet, unter anderem beim Thomaner-Nachwuchs. Und ich finde, aus deinen biografischen Eckpunkten schimmert ja schon irgendwie hervor, dass dir die kantorale Arbeit besonders wichtig ist, also das Singen deine Leidenschaft ist. Liege ich da richtig?
So ist es. Singen ist meine Leidenschaft. Ich glaube, das kann ich so sagen. Tatsächlich durfte ich mit 4 Jahren im Kinderbachchor in Mühlhausen mitsingen, meine Stimme entdecken und ausprobieren und mich vor allen Dingen auch beheimatet fühlen. Und genau diese Gemeinschaft hat mich zu meiner Motivation gebracht, diesen Beruf zu ergreifen. Heute liebe ich es, die Menschen zum Singen zu bringen, gerade diesen Moment, wenn neue und unbekannte Lieder zu vertrauten Klängen werden. Sie sich dann fallen lassen können oder auch ganz befreit mitschwingen.
Katrin, du hast vorhin beim Vorstellen gesagt, dass es das Osterlied schlechthin ist. Christ ist erstanden. Dieses Lied hat wirklich eine besondere Bedeutung. Es eröffnet die Rubrik Ostern im evangelischen Gesangbuch. Na, und ihr wisst ja, die Eröffnungslieder am Anfang einer Rubrik, die haben wirklich ein besonderes thematisches Gewicht für die folgenden Lieder. Lasst uns hineinhören in dieses wunderbare Lied.
Thank you.
wenn ich das Lied mir so anhöre, sehe ich sofort die großen Kirchen um mich herum in der Zeit, in der ich mich an der Orgel auf Ostern vorbereite. Meist sind wir Kantoren ja dann im Dunkeln allein in der Kirche und wir können diesen Raumklang genießen. Und das fällt mir bei dem Lied besonders leicht, wenn ich das leise oder laut vor mich hinsinge, später dann festlich mit der Gemeinde. Also das begleitet mich schon ein paar Tage vor Ostern und auch noch weit und lange danach in meinem Kopf beim Fahrradfahren, beim Autofahren, beim Einschlafen. Also ständig, aber es wird mir dabei nicht über.
Ich kenne das Lied vor allem so als Schlusslied beim Ostergottesdienst, auch mit so einer großen Steigerung, ne? Also das Orgelbrausen beim Halleluja. Ich bin auf jeden Fall, wie du, Ulrike, großer Fan des Liedes. Ich finde, es ist so herb und kraftvoll, sowohl von der Melodie als auch vom Text her. Und wenn ich an das Lied denke, dann fallen mir auch sofort die kraftvollen Wörter ein, die darin vorkommen. Also solche Wörter wie Marter oder Trost. Und ich finde es einen genialen Wurf, dass der Text der dritten Strophe eigentlich nur aus Halleluja besteht.
Bitte kein Ostersonntag, keine Osternacht, kein Osterfamiliengottesdienst ohne dieses Lied. Ich bin aber optimistisch, dass das auch nicht passieren wird, denn ich finde dieses Lied ganz schön. Es hat einen festen Platz in meinem Herzen und ich habe das Gefühl, das geht anderen Menschen auch so. Das Lied hat eine tolle Intensität und ich brauche diese Intensität als Kraftquelle für meine österliche Freude. Und ich freue mich, Ulrike, wie du schon vor dem Osterfest darauf. Übrigens ist mir das Lied in meinem Gemeindealltag auch ganz oft bei Beerdigungen begegnet, wie auch andere Osterlieder. Und auch dort ist es mir sehr wichtig geworden.
Wir tauchen mal ein bisschen in die Entstehungsgeschichte von Text und Melodie ein. Die ist relativ kompliziert.
Genau, das Lied gilt als der älteste erhaltene liturgische Gesang in deutscher Sprache. Ich stelle mir das so vor, dass im 11. und 12. Jahrhundert die Messgesänge der römisch-katholischen Kirche nur von den Geistlichen und nur auf Latein gesungen wurden. Und nun gab es das erste Mal eine Art Übertragung ins Deutsche und somit ja in die Muttersprache der Gemeinde. Sie konnten sich also endlich mitbeteiligen und die Inhalte verstehen. Das finde ich schon spannend.
Ja, und wie bei anderen Liedern ist bei diesem Lied die Entwicklung des Textes und der Melodie gar nicht so leicht aufzudröseln. Vielleicht entstand beides zusammen. Gut, die Melodie, da steht kein Verfasser da, unbekannt. Es ist aber belegt, dass sich die melodische Wendung auf ein Alleluia Christus Resurgens aus dem 10. Jahrhundert bezieht. Und daraus hat sich auch eine Ostersequenz entwickelt. Und wir haben diese Melodie ja nochmal in ähnlicher Form in einem zweiten Lied im Gesangbuch, nämlich in dem Lied Nummer 101, Christ lag in Todesbanden. Und dort ist diese Ostersequenz als Quelle auch eindeutig ausgewiesen. Ja, und der Text, ich habe gelesen bei Karl Christian Tuss, dass dieses Christ ist erstanden, die Kurzform des in den Kreuzzügen bekannten und in der Ostkirche beliebten Ostergrußes nach Lukas 24 ist. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jedenfalls fand dieser Gruß in der Matutin der Osternacht seinen Platz und in der fortschreitenden Zeremonie folgte dann danach das Te Deum und dann kam die Gemeinde an die Reihe und die antwortete mit diesem Christ ist erstanden oder Christ, der erstanden ist. Und an diesen Ruf wurde noch ein Kyrie eleis zusammengezogen, angehängt. Ja, und das waren die ersten volkssprachlichen Gemeindelieder, die sich nun herausgebildet hatten und die hatten alle diese Endung und deshalb nannte man sie die Leisen. Die Endung von Kyrie eleis. Ja, und seit dem 12. Jahrhundert war die älteste Leis in Passau mit der Ostersequenz Victime Paschali Laudes des Wipo von Burgund verbunden. Und der Wipo von Burgund, der hat vor 1000 gelebt, ist 1046 gestorben und das war ein bedeutender mittellateinischer Dichter. Und der lieferte eben auch die Grundlage für das Lied 101, Christ lag in Todesbanden, sowohl die textliche als auch die melodische Vorlage. Und die ist ja unserem Christ ist auferstanden ganz, ganz ähnlich. Ja, lange Zeit wurde Christ ist erstanden nur einstrophig gesungen, dann als Akklamation bei Grabesfeiern, dann zusammen mit Wipos ganzer Ostersequenz vor, nachher oder als Tropus, also als Einschub zwischen den Versen. Und das kann man heute noch ganz gut ablesen. Im Gotteslob ist das nämlich noch heute vorgesehen und man findet diese Ostersequenz dort. Und dann hat sich das aber verselbstständigt und man sang das Lied vor, häufig sogar dreimal, auch nach der Predigt. Oder bei Wallfahrten und Prozessionen oder beim Ostergelächter. Und das Volk hat es geliebt, weil es sich einfach mit seiner Sprache am Gesang beteiligen konnte. Und deshalb hat das Lied so einen Beliebtheitsgrad schon damals erlangt. Georg Witzel berichtet da 1550 zu unserem Lied: Hi jubiliere die ganze Kirche mit schallender, hoher Stimme und unsäglicher Freude.
Sah Martin Luther anscheinend auch so. Der hat nämlich die zweite Strophe etwas umgedichtet, das Lied dann in das Klugsche Gesangbuch von 1529 in Wittenberg aufgenommen und meinte, aller Lieder singet man sich mit der Zeit müde, aber das Christus ist erstanden, muss man alle Jahr wieder singen. Also laut Luther ein Ohrwurm ohne Nervcharakter.
Und ein Ohrwurm nicht nur im Mittelalter, sondern durch alle Jahrhunderte. Ich habe mal nachgeschaut, zu diesem Lied gab es wirklich viele, viele Strophenzudichtungen. Mit 7 Strophen wird es in Quellen um 1531 angegeben, mit 17 um 1586. Eine andere Quelle hatte 27 oder bis 30 Strophen. Und in der Aufklärungszeit, da war man dann ein bisschen nüchterner im 18. Jahrhundert, da sang man es etwas seltener, ebenfalls in der Romantik. Und dann aber wieder neu entdeckt in der Singebewegung im 20. Jahrhundert mit dem Blick auf die alten Weisen wurde es wieder sehr populär. Und so kam es auch ins EKG, ins Gotteslob und hat es auch in unser jetziges Gesangbuch geschafft und in das neue Gotteslob.
Wir gucken mal auf den Text. Das Lied setzt ja inhaltlich textlich sofort mit dem zentralen und wichtigsten Gedanken ein. Christ ist erstanden. Lasst uns mal kurz über das Wort erstanden reden. Es kommt ja von auferstanden, also ist eine Variante von auferstehen. Und auferstehen, das Wort wird heute ja eigentlich nur noch so in der Kirche im religiösen Kontext gebraucht. Von Haus aus ist es aber eine Ableitung von aufstehen und zwar eine Intensivierung. Also so wie erklingen eine intensivierte Form von klingen ist, ist auferstehen eine intensivierte Form von aufstehen. Das fand ich interessant und ich dachte gleich, dass sich dadurch auch irgendwie nochmal Anknüpfungspunkte ergeben, ja, wie sozusagen auch Alltägliches oder Dinge, die wir sozusagen ganz normal erleben, mit der Osterbotschaft vielleicht zusammenhängen können, ja, weil dieses Wort Auferstehen so ein Ankerpunkt in so was hat wie Aufstehen. Und ja, was fällt euch denn da ein beim Thema Aufstehen, was vielleicht auch so eine Verbindung zu Ostern haben könnte?
Na, Aufstehen im sportlichen Sinne, wenn ich beim Wandern oder beim Skifahren unterwegs bin und mal stürze, dann ja, fällt das erstmal schwer, aber dann geht es auch wieder weiter. Oder wenn man so einen Tief hat beim Arbeiten oder überhaupt im Leben und sich wieder aufrappelt und wieder zu neuer Kraft kommt und zu Energie kommt.
Mir fallen Natur- und Schöpfungsbilder ein, auch im Kontext des Frühlings zu Ostern. Und eine Pflanze bekommt Wasser, richtet sich auf, es bricht etwas auf. Und mir fallen auch diese endlosen Wiederholungsschleifen von kleinen Kindern ein beim Laufen lernen. Also immer wieder dieses Aufstehen.
Hinfallen und ja, aufstehen. Ich dachte an das Buch von Helga Schubert vom Aufstehen. Kennt ihr das?
Nein.
Nein. Die Helga Schubert hat ja für eine Geschichte aus dem Buch, die heißt auch vom Aufstehen, auch den Ingeborg-Bachmann-Preis bekommen. Mhm. Ist auch selber Christin und es spielt auch immer in dem Buch eine Rolle. Das würde jetzt zu weit führen, sozusagen den Inhalt zu erzählen, aber das lohnt sich sozusagen auch mit Blick auf Ostern, sich mal das Buch anzugucken. Also eine große Empfehlung. Und ich muss beim Aufstehen ja immer an einen Song von Alan Cohen und Mark Brell denken. Den habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erwähnt. Der heißt, wo die Liebe hinfällt, steht sie wieder auf. Und ich finde, das fasst auch irgendwie die Osterbotschaft auch zusammen. Ja, die Liebe die hinfällt, stirbt und dann sich trotzdem wieder erhebt. Ja, also das Auferstehen, das Erstehen bietet schon als bloßes Wort Anknüpfungsmöglichkeiten. Die ergeben sich aber auch noch in anderer Hinsicht, denn das Lied setzt ja nicht ein mit einem nackten Christus ist erstanden, sondern das wird sofort konkretisiert. Ja, er ist auferstanden von der Martha alle. Und Martha, finde ich, ist ein herrlicher Begriff. Der ist nämlich sehr weit. Ja, im ersten Moment würde man ja die Auferstehungsbotschaft doch so fassen, Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat den Tod überwunden. Aber bei Martha alle, da kann man die ganze Passion Christi vor sich sehen mit allem, was dazugehört. Dem Verrat durch seinen Freund Judas, die Gefangennahme in der Nacht, die Folter, sein Verhör und dann die peinigende Hinrichtung. Und all das lässt Jesus zu Ostern hinter sich. Ne? Nicht nur den Tod, sondern das ganze Leiden.
Die ganze Geschichte.
Ja, und weil es sogar heißt, Martha alle, wiederholt sich nochmal, was schon beim Wort Auferstehen mitschwingt, finde ich, es öffnet eben so das Ostergeschehen. Ne? Martha alle, das ist wie so ein offener Begriffsraum, in dem man auch andere Leidenserfahrungen eintragen kann, also Leidenserfahrungen, die wir heute machen. Krankheit, Trauer, Verletzung, Erschöpfung, ne? So wie du das vorhin, Ulrike, beschrieben hast.
Das macht es auch greifbarer für uns.
Ja, ich finde also, die erste Zeile des Liedes eröffnet sofort einen Raum. Auferstehung betrifft nicht nur diesen einen Menschen vor 2000 Jahren. Und da geht es nicht nur um ein Leben nach dem Tod, sondern es geht darum, sich aus allem Möglichen zu erheben, was Menschen als Martha, als Kummer, als Schmerz oder als Leid erleben.
Ja, und dann kommt aber noch der Imperativ dazu, Katrin. Da steht nämlich, des sollen wir alle froh sein. Das ist also ein sehr fordernder Ausdruck.
Könnte man so hören, aber ich finde, es ist ja nicht nur eine Forderung, sondern es wird eben begründet. Ne? Christ will unser Trost sein, so geht es ja weiter. Wenn ich Predigten redigiere, ne, oder meine eigenen Predigten überarbeite, dann streiche ich ja tendenziell die Wills und Kanns und Möchtes raus.
Und hier findest du es passend?
Ja, ich finde es hier passend, weil, naja, weil hier nicht einfach behauptet wird, dass Christus alle tröstet, sondern es wird eben als eine Möglichkeit dargestellt. Und das wird ja nochmal verstärkt, dadurch, dass sich dann eben dieses Kyrie eleis anschließt. Ich finde das überhaupt eine Merkwürdigkeit in diesem Osterlied, ne? Dass da immer Kyrie eleis am Ende der Strophe kommt. Und das trägt aber, denke ich, viel zur Kraft des Liedes bei. Es ist eben nicht nur Osterjubel, sondern es endet immer mit diesem Bittruf, Herr, erbarme dich doch. Und dadurch entsteht im Text so eine Spannung. An dem einen Ende der Spannung, das vollmundige Christ ist erstanden und am anderen Ende eben so ein permanenter Hilferuf. Und ich finde, das wird dem Ostergeschehen schon sehr gerecht, weil Christus ja in eine Welt aufersteht, in der eben noch nicht alles österlich ist.
Oder an dem einen Ende des Liedes das Osterfest, an dem anderen Ende das Passionsgeschehen und es lässt sich nicht trennen voneinander.
Ja.
Es gehört ganz eng zusammen.
Genau, so kann man es auch deuten. Ja, das war jetzt Strophe 1, wobei wir natürlich gleich schon aufs ganze Lied geguckt haben, aber vielleicht noch mal zu Strophe 2.
Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Kyrie eleis.
So wär die Welt vergangen, also in diesen Zeilen wird quasi die kosmische Bedeutung der Auferstehung festgehalten. Ne? Es geht also nicht nur um Jesu Schicksal oder um das Schicksal der christlichen Gemeinde, sondern es geht um alles.
Ja, interessant finde ich dabei, dass es für die zweite Hälfte dieser Strophe ursprünglich eine andere Textvariante gab. Ulrike hat das vorhin schon erwähnt. Ich lese diese andere Textvariante mal vor. Sie lautet: Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so freut sich alles, was da ist. Im Gotteslob steht das auch immer noch so und es ist die ökumenische Variante des Liedes.
Diese ursprüngliche Version passt eigentlich besser zu Strophe 1, ne? Das sollen wir alle froh sein. Also so freut sich alles, was da ist. Passt irgendwie gut zusammen. Aber Luther hat es verändert. Er hat es umgeschrieben in So loben wir den Vater Jesu Christ. Warum? Ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht die Rolle Gottes in dem Geschehen betonen wollte. Ne? Jesus ist auferstanden, weil er von Gott auferweckt wurde. Im Neuen Testament übrigens ist beides verbreitet. Da ist einerseits die Rede vom Auferstehen Jesu, aber es gibt auch ganz oft die Passivkonstruktion, Jesus ist auferweckt worden, nämlich von
so,
Gott.
Von Gott.
Und ich denke, den Pflock wollte Luther hier vielleicht einfach einschlagen. Ja, und Strophe 3?
Ein dreifaches Halleluja, gefolgt von einem Textstück, das wir schon aus Strophe 1 kennen. Christ will unser Trost sein.
Halleluja, das kommt ja oft in der Bibel vor und auch als liturgisches Element in unseren Gottesdiensten. Das heißt übersetzt, lobt Gott, Hallel. Und das Ja, also Halleluja, das ist die Abkürzung für den Gottesnamen, Jahwe. Also Ja ist die Abkürzung für Jahwe. Und das begegnet uns übrigens auch in vielen hebräischen Namen, die wir auch so aus der Bibel kennen. Jesaja, Obadja, Elia, da ist überall dieses Ja drin.
Das ist ja interessant.
Das Halleluja kommt vor allen Dingen in den Psalmen vor und dort gern am Schluss, als Schlusswort eines Psalms. Und irgendwie ist das ja auch in unserem Lied hier so ähnlich. Ja, und das passt dann eben auch wieder ganz gut zu der Textänderung, die Luther in Strophe 2 vorgenommen hat. Ne? So loben wir den Vater Jesu Christ. Und dann kann man sich ja eine Art Doppelpunkt vorstellen und dann kommt das Lob dann eben in Strophe 3 mit diesem Halleluja. Ja, vielleicht ihr Kantorinnen, welche Funktion hat das Halleluja in der Liturgie unserer Gottesdienste? Wie würdet ihr das beschreiben?
Naja, das Halleluja steht in einem ganz engen Kontakt mit den Schriftlesungen und dem Wochenlied. Das Halleluja kann ja als Hinführung zum Evangelium gelesen werden oder als Antwortgesang auf die Epistel. Es ist aber auch ein ganz eigenständiger Teil in der Passions- und in der Passionszeit sowie an den Bußtagen merken wir das, weil da entfällt dieser Teil komplett, da fehlt das Halleluja. In unseren Gottesdiensten in der Festzeit oder festlosen Zeit, also nicht Buß- und Passionszeit, da kommt das Halleluja nach der Epistel, vor dem Evangelium, oft in Sachsen noch in drei Teilen, Gemeindegesang, Halleluja, Kantor oder Liturg, Halleluja-Vers und dann nochmal die Wiederholung des gemeinsam umrahmenden Halleluja-Gesangs. Und je nachdem, wie festig der Gottesdienst ist, drei- oder viermal.
Und ich finde, in unserem Lied werden wir an der Stelle von jeglichem Textlesen befreit und können ähnlich einem Chor, der auswendig singt, als Gemeinde losjubeln.
Ja, das ist doch eine tolle Idee, einfach diese dritte Strophe zu nehmen. Wie findet ihr das? Und die in der österlichen Zeit anstelle des Halleluja-Gesangs, den man sonst singt, einfach anklingen zu lassen. Und alle Menschen singen auswendig sofort mit, weil die dritte Strophe kann man so singen.
Daumen hoch von meiner Seite.
Schöne Idee.
Ja, das war der Text. Wie schaut's denn mit der Melodiestruktur aus?
Ja, und auch den Wirkungen. So eine Melodie macht ja irgendwas in unserem Bauch und in unserem Herzen.
Wir bewegen uns hier in einem herben, klaren, strukturierten Dorisch, einer unserer sogenannten Kirchentonarten. Und ich sing mal das Anfangsmotiv vor. Christ ist erstanden. Das Lied bekommt hier durch einen kleinen Kniff eine besondere Strahlkraft. Ich mach's mal noch anders vor. Christ ist erstanden. Jetzt habe ich nämlich einen Ton dieser Skala noch wieder mit reingenommen, das H, einen Leitton, einen Halbtonschritt. Der sitzt also ganz dicht dazwischen und reibt sich fast ein bisschen und wird in dem Zusammenhang dann auch als Symbol des Leides gesehen. Und dadurch, dass der aber nicht drin ist, entsteht eben diese Strahlkraft. Wir schwingen uns gleich auf zum Wort erstanden. Das hat Signalwirkung. Jetzt ist Christus auferstanden.
Ja, ich würde das mit dieser Signalwirkung ähnlich beschreiben, bloß mit anderen Worten, Ulrike. Ich würde sagen, diese Signalwirkung bei dieser Stelle, Christ ist erstanden, mit diesen vier Tönen, das ist so eine Art Fanfarenmotiv oder Anfangsmotiv. Ich finde das Wort Fanfare eigentlich nicht schlecht, weil das so zeigt, dass das so einen hohen Wiedererkennungseffekt hat.
Ja, und in der jüngeren Musikgeschichte nennen wir das ja dann Leitmotiv, beziehungsweise habe ich das in dem Zusammenhang hier dann gelesen. Also das ein Leitmotiv, ich erkläre es mal kurz, das ist in der Oper oder in der sinfonischen Dichtung ein Motiv, das das Orchester immer wieder anführt, wenn eine Person wieder auftritt in einer Oper. Also es wird sozusagen einer Person oder einer Szene ein Motiv zugeordnet. In diesem Zusammenhang könnte man es also als Leitmotiv der Auferstehung bezeichnen. Das gefällt mir doch ganz gut.
Ja, und wenn ich da als Hörer in der Oper sitze, weiß ich, ach, jetzt kommt dieses Motiv. Ach, jetzt wird wieder auf diesen und den Gedanken zurückgekommen. Oder
genau.
Die und die Person oder die und der Inhalt.
Ja, ja. Und so geht es mir auch in der Orgelliteratur später mit diesem Motiv. Das erkennt man sofort wieder und das verknüpft man automatisch mit dem Osterfest. Wenn wir uns die Melodie weiter anschauen, ist sie ja sonst ganz streng an die Worte gebunden. was dem Lied einen ganz einfachen und klaren Aufbau gibt. Maximal die betonten Worte in jeder Zeile bekommen ein kleines Melisma. Also Melisma bedeutet, dass auf eine Silbe mehrere Töne kommen. Also in der ersten Strophe erstanden oder ja, so ein froh kleiner, sein.
So ein kleiner Bindebogen steht da manchmal in den Noten.
Genau,
da
auch, ne? Eine Betonung.
Und jetzt noch eine Ergänzung zur Rhythmik. Diese ist ja sehr schlicht und lebendig. Es gibt diese auflockernde Achtel, es gibt synkopische Bewegung, aber es bleibt alles schlicht und einfach und das macht auch diese Volkstümlichkeit aus, dass wir das sofort ganz leicht singen können. Na und eigentlich ist es auch nicht ganz korrekt, von drei Strophen zu sprechen, denn alle diese drei Teile unterscheiden sich ja musikalisch voneinander, sind verschieden und das liegt natürlich im Ursprung dieser Weise und dieses Textes, weil eine gregorianische Weise ist und Gregorianik folgt dem Sprachrhythmus, die Musik, die Töne ordnen sich dem Sprachduktus konsequent unter und wenn ich hier drei verschiedene Textvarianten habe, muss ich die Melodie auch da unterordnen, wird drei verschiedene Melodien gebären.
Dass wir hier nicht drei Strophen vor uns haben, ist mir gerade, also ist mir heute ehrlich gesagt das erste Mal aufgefallen.
Ich ja, dachte, mir ist immer, auch das ist gerade reich. Auch nur bewusst geworden, dass hier auch gar nicht 1, 2, 3 stehen. Ja. Aber wenn man es jetzt anstecken würde an der Liedtafel, würde man Strophe 1 bis 3 anstecken.
Genau. Mhm. Ja. Ja, apropos Liedtafel. Das Lied im Ostergottesdienst in der Osternacht. Was kann man da machen? Ich will euch erstmal erzählen, es gibt eine Osternachtsagenda der deutschen lutherischen Kirchen und da ist das richtig so vorgesehen, wie das Lied gesungen werden soll. Da steht drin, dass erst das Evangelium gelesen wird und dann stimmt die Liturgin oder der Liturg im Wechsel mit der Gemeinde den Ostergruß an. Also der Liturg singt, der Herr ist auferstanden, Halleluja. Die Gemeinde, er ist wahrhaftig auferstanden, Halleluja. Und dann, so die Agenda, soll die Orgel einsetzen und alle singen zusammen, Christ ist erstanden, während die Glocken läuten.
Ich kenne den Ablauf auch tatsächlich so. Ich glaube, das wird sehr häufig so praktiziert und entfaltet auch die dem Lied typische und so beliebte Wirkung. Beim Nachdenken über dieses Lied kam mir noch eine andere Idee. Man könnte es vielleicht auch ohne Begleitung von einer Person anstimmen lassen. Wenn dann nach und nach immer mehr Sänger und Sängerinnen eines Chores dazukommen, die dezente Orgelbegleitung dann auch einsetzt, bis in der dritten Strophe dann die Gemeinde zum Mitsingen eingeladen wird. Also es wird immer mehr, es wird immer lauter. Ähnlich wie wir das Osterlicht weitergeben, geben wir dann so die gesungene Botschaft weiter. Das stelle ich mir für alle Beteiligten als eine wirklich interessante, tolle Hör- und Singerfahrung vor. Und wenn dann noch die Glocken dazukommen, wird sozusagen die Botschaft auch noch aus der Kirche herausgetragen.
Also ein großes Ostercrescendo von einem unbegleiteten Ton zu dem vollen Klang der Orgel, der singenden Gemeinde und der Glocken.
Ganz genau, das könnte doch man doch mal so ausprobieren.
Jetzt ist dieses österliche Crescendo in unserem Kopf, Ulrike, und jetzt sind Kinder im Gottesdienst. Wo haben die ihren Platz? Singen die mit? Wie kommen die denn rein in diese alten Lieder? Wie nimmst du die mit als Kinder- und Jugendkantorin?
Also ich erlebe, dass gerade diese alten und herben, aber strahlenden Lieder von Kindern regelrecht gewünscht werden. Also Beispiel, wenn ich im Kinderchor am Ende der Probe frage, welches Lied wollt ihr denn nochmal singen, dann kommt gerade so eins. Oder ein anderes Beispiel ist vielleicht, oh komm, du Morgenstern. Also gerade diese alten, herben Lieder.
Was ist denn der Zauber von diesen Liedern?
Na, ich glaube, dass dieses, was uns anfasst, was wir beschrieben haben am Anfang, das überträgt sich auf die Kinder. Also ob ich nun Freut euch oder Christ ist erstanden, wenn ich das befreit und fröhlich losschmettere, dann überträgt sich das auf die Kinder.
Also das ist die emotionale Wirkung, die dann der Chorleiter vorne so auch lebt. Das könnte und die Kinder mitreißt. Es könnte aber auch anders sein, dass noch ein Zauber in dieser Fremdheit besteht, den die Kinder vielleicht sonst im Radio jetzt nicht hören, von diesen Melodien, von diesen Formen. Und sie verstehen, also ich finde, alle diese Lieder, bei diesen Liedern, die sind nicht so fremd vom Text, dass sie das nicht verstehen können.
Ja, und das sind auch alles Lieder, die für sich alleinstehend eine große Wirkung entfalten. Mhm. Ich brauche kein Begleitinstrument, ich brauche nicht noch groß was drumrum, das steht im Raum und klingt. Mhm. Und auch die Wirkung von Text und Melodie zusammen ist für sich stehend überzeugend.
Naja,
Ich habe Ulrike auch so verstanden, dass sich quasi nicht die Wirkung von Ulrike auf die Kinder überträgt, sondern die Wirkung, die das Lied hat, direkt auch die Kinder
anfasst. Die Qualität des Liedes, dass die so hoch ist, dass das irgendwas macht.
Natürlich spielt es eine Rolle, ob ich selbst von der Sache überzeugt bin und wie ich das den Kindern rüberbringe. Aber
ja, und ob überhaupt das Lied die Kinder überhaupt kennen. Ich meine, ich kann mich nicht für ein Lied entscheiden und sagen, das finde ich gut, wenn ich es gar nicht kennenlerne. Also es muss Leute geben, die dieses Lied im Kinderchor transportieren.
So ist es, ja.
Na gut, und wie schaffen wir das jetzt? Sitzen im Ostergottesdienst ja nicht bloß Kinder und dann diese Gemeinde, vielleicht so wie ich, die darauf warten, dass jetzt dieses Lied klingt, sondern sitzen auch Menschen, die sonst eigentlich nicht singen. Jetzt soll dieses österliche Crescendo inszeniert sein. Alle sollen am Ende an dem Singen nicht vorbeigehen und sollen mitmachen. Ja, wie schaffen wir das?
Ja, ich finde das gerade schön, jetzt an der Stelle darüber mal zu sprechen, denn auch zu der Zeit, als das Lied entstanden ist, war das ja Thema. Also es durfte die Gemeinde jetzt endlich mitsingen. Die Barriere war die Sprache, denn das Lateinische haben nicht alle verstanden. Heute sitzen im Gottesdienst öfter Leute, die einfach nicht mehr das Singen gewohnt sind. Und die müssen wir wieder mehr mitnehmen. Ich denke da an Formate, in denen wieder mehr Raum dafür ist, die Lieder nicht nur mitzusingen mit dem Gesangbuch in der Hand, sondern die Wirkung zu spüren, ins Schwingen zu kommen. Und damit sich die Singfreude wieder übertragen kann.
Auch zu üben einfach?
Ja, genau. Ich glaube, wir können die Lieder, egal ob es alte oder neue Lieder sind, für viele Menschen sind sie jetzt ja vielleicht einfach unbekannt. Wir können solche Lieder, einfache Singverse oder Kanons im Gottesdienst oder davor viel mehr mit den Menschen in der Gemeinde erproben, ausprobieren, singen.
Dann würdest du dich da hinstellen, würdest sagen, jetzt vielleicht nicht gerade bei Christus verstanden, aber bei ähnlichen Liedern, nochmal die erste Strophe und sinnen Sie doch mal dem Raumklang nach oder wir singen das nochmal.
Ja, es gibt ja auch viele Publikationen inzwischen, die auch um alte und neue Lieder gleichermaßen kleine Variationen spinnen, sogar mehrstimmigen Gesang in der Gemeinde anregen, die aber dazu einladen, das auszuprobieren. Und das pflege ich gerne in Gottesdienste ein. Das ist eine schöne Unterbrechung zwischen Lesung und Predigt, wenn man da einfach mal so einen praktischen Einschub vornimmt. Das finde ich sehr, praktiziere ich sehr häufig in Familiengottesdiensten, aber auch in ganz klassischen Predigten.
Da habe ich doch gleich eine Idee, was wir jetzt ausprobieren können. Wenn man so einen Klang eines Liedes nachspürt, nicht bloß absingt, sondern und zwar indem wir unter dieses sehr schöne alte Lied eine Bodun-Quinte, eine Quinte legen. Katrin, machst du mit? Wir singen die Quinte und Ulrike singt die Melodie da drüber. Diese Quinte könnte auch einfach eine Orgel spielen oder ein Bassinstrument, das ist ganz egal. Das ist und Bordunquinte, man sagt so, dass der Ton liegt die ganze Zeit im Raum.
Also könnte auch so ein Kind aus einem Kinderchor einfach die Taste drücken.
Ja, so. So ein Kind könnte zwei Tasten, bitte zwei, weil Quinte sind zwei Töne, braucht es dann drücken und die könnte die ganze Zeit in dem Raum schweben und darüber kommt die Melodie.
Aber auch die Gemeinde könnte die Quinte wunderbar ganz leicht übernehmen.
Ja, das ist genau.
Standen von der Marte alle.
Das klingt immer so ein bisschen wie bei Ronja Räubertochter.
Genau, ganz archaisch, das passt doch. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man da noch Off-Instrumente dazu nimmt. Also lässt man Kindern eine Quinte da auf so ein Xylophon oder auf so ein Metallophon spielen. Das passt super.
Und das dann als Halleluja-Vers in den Gottesdiensten nach dem Osterfest.
Quasi Motogenity am Sonntag, am Taufsonntag, genau.
Sehr schön.
Wir sind ja in Hochform.
Tolle Ideen. Neben dem, dass es noch ganz viel Orgelliteratur und sonst was gibt. Ja, auch viel Bläserliteratur. Ulrike, das war total schön, dass du da warst. Danke für deine Impulse, für deine Gedanken.
Ja. Hat viel Spaß gemacht, mit euch hier am Küchentisch zu sitzen.
Danke.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Auf Wiederhören.